Hallo und schön, dass du da bist beim Equality 365 Podcast, dem Ort, an dem Gerechtigkeit keine Grenzen kennt. Bildungschancen hängen noch immer viel zu oft von der Postleitzahl ab. Ich spreche mit dem Wissenschaftler des Weltstadt-Quartier-Instituts, Franz Kurani, darüber, was sich ändern muss, damit Kinder nicht trotz, sondern mit ihrem Umfeld wirklich gute Chancen haben. Jetzt reinhören. Viel Spaß dabei. So, es ist wieder soweit. Wir starten mit einer neuen Folge von Equality 365 und heute ist Franz Kurani zu Besuch bei uns, ein Wissenschaftler aus dem Institut Weltstadtquartier und er wird sich gleich nochmal näher vorstellen und wir werden natürlich auch gleich nochmal näher in die Thematik einsteigen. Heute geht es um Abbau von Bildungsungleichheit bei Schulen in schwierigen Lagen und wieso wir genau darüber sprechen und weshalb dieses Thema so unglaublich relevant ist, werden wir auch im Verlauf des Gesprächs diskutieren. Also bleibt unbedingt dran. Lieber Franz, ich überlasse dir jetzt erstmal die Bühne. Stell dich doch gerne einmal vor, wer bist du und was macht dich aus?
Ganz, ganz herzlichen Dank, Isabel. Ich freue mich sehr, heute da zu sein. Und ich bin Wissenschaftler, Politik- und Verwaltungswissenschaftler und arbeite am Institut Weltstadtquartier. Wir sind ein noch relativ junges Institut, aber bei dir schon zum dritten Mal im Podcast, was uns mega freut. Das zeigt ja schon, dass wir uns da eben gerade mit dem Thema soziale Ungerechtigkeiten doch stark auseinandersetzen. Eben, das Institut ist als Verein gegründet worden und das ist eben ganz interessant. Also wir haben einen gemeinnützigen Auftrag und der richtet sich vor allem darauf, Projekte durchzuführen, die demokratische Kulturen stärken. Finde ich ein sehr wichtiges Thema in der aktuellen Zeit, nachhaltige Entwicklung befördern und eben gerade das Thema gesellschaftliche Ungleichheiten angehen. Und dazu vereinen wir eben jetzt hier bei uns im Verein verschiedene Leute aus verschiedenen Disziplinen, die eben dann immer ihr Fachwissen, ihre Kompetenzen, ihre Methodiken etc. mit einbringen und eben zu unterschiedlichsten Themen, nachhaltige Entwicklung, Stadtentwicklung, Migration und auch internationale Zusammenarbeit. Daher kommt im Grunde dieses Welt auch in Weltstadtquartier, arbeiten, forschen. Und uns ist wichtig, dass wir im Grunde da zwischen Theorie und Praxis arbeiten. Also, dass wir sowohl gucken, was können wir im Grunde für wissenschaftliche Beiträge leisten, aber auf der anderen Seite auch Dinge arbeiten, die ganz praxisnah sind, also Handreichungen oder Dialoge anstoßen, Dialoge führen. Dazu kommen wir dann auch gleich. Das war auch Teil des Projektes, über das ich gern mit dir sprechen würde. Genau, zu mir selber kann ich eben dann noch sagen, wie gesagt, ausgebildeter Politik- und Verwaltungswissenschaftler. Ich habe dann im Bereich der Erziehungswissenschaft promoviert, aber ich sage immer dazu, aber mit einem politikwissenschaftlichen Thema, nämlich wie kann man eigentlich regional, lokal Bildungseinrichtungen, also sowohl die Schule, aber auch der Bereich der Vereine oder der Bibliotheken oder, also alle Akteure, die im Grunde bei Bildung partizipieren, da Teile zu beitragen, wie kann man die denn sinnvoll miteinander verknüpfen? Und das ist eben so auch ein Herzensthema, wird man nachher auch noch merken, dass eben dieser Bereich, dieses regionale Vernetzen, dass das irgendwie was ist, was mir wichtig ist oder was ich sehr interessant finde einfach auch. Und gleichzeitig war ich dann auch in der Praxis unterwegs, habe selber bei einem Schulträger in einer Kommune gearbeitet. Das heißt, das sind die Leute, die sich dann um die Schulen kümmern, dass die gut eingerichtet sind, dass die genügend Budget haben, um auch Kooperationen in so einem Sozialraum anzustoßen. Und ein Thema, wo ich jetzt auch noch als Berater, als freier Referent tätig bin, war da auch die Entwicklung von Ganztagsschulen. Also das einfach nur so als Hintergrund. Das heißt, ich versuche auch selber sozusagen diesen Spalt oder diese Übertragung von Theorie in Praxis und wieder zurück herzustellen und bin da immer noch unschlüssig, wo denn jetzt das Standbein ist. Aber momentan ist es sicher mehr eben in der Wissenschaft oder zumindest in der praxisnahen Forschung eben bei Weltstadtquartier. Und vielleicht noch abschließend jetzt zu der Vorstellung, seit 1,5 Jahren bin ich eben auch Papa und habe vielleicht auch so ein bisschen die Perspektive mitgewechselt. Also schaue jetzt ja für mein eigenes Kind im Prinzip nochmal, was gibt es eigentlich für Bildungsangebote und wie wächst mein Kind im Vergleich zu anderen Kindern auf und welche Möglichkeiten hat es auch im Vergleich zu anderen Kindern? Also die Perspektive ist sicher auch eine, die, ohne das jetzt zu sentimental auszudrücken oder so, aber die da auf jeden Fall auch mittlerweile mitschwingt. Ja, mega.
Total spannend. Ich kann das total verstehen. Ich bin auch Mutter, Franz, eines 5,5, jetzt fast 6-jährigen Jungs. Und da wäre meine erste Frage tatsächlich an dich. Würdest du sagen, dass diese Thematik für dich noch emotionaler geworden ist, seitdem du Papa bist?
Das kann schon sein. Vielleicht liegt es auch einfach an dem wenigen Schlaf, den man dann bekommt. Und wo man, wenn man eh schon, also es gibt Menschen, die sind emotionaler aufgebaut und weniger emotional. Und ich würde sagen, bin dann teilweise schon emotionaler aufgebaut. Und vielleicht merkt man es auch nachher, wenn wir dann zu den im Grunde Beschreibungen kommen, dann gehen so Schicksale einem schon nah. Also wenn tatsächlich deutlich wird, nicht nur auf dieser abstrakten Ebene, sondern wirklich auf dieser, ja, was passiert eigentlich da vor Ort in den Stadtteilen, die wirklich abgehängt sind und welche Chancen haben überhaupt Kinder, die in bestimmten Umständen im Grunde aufwachsen, auch hier in Deutschland quasi, dann geht es einem schon näher. Aber ich weiß nicht, wie gesagt, vielleicht ist es auch einfach, mehr Schlaf würde ein bisschen festigen, aber ich glaube, es ist die Kombination aus beidem, ja. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst oder da noch zurückdenken kannst, wie es dir ging.
Ja. Du, also ich sage es, ich habe es auch, glaube ich, öffentlich schon ein paar Mal gesagt, Schlafmangel, also dieser wirkliche Schlafmangel, gerade in den ersten Monaten, teilweise ne, im ersten Jahr, ist eine Tortur. Also das ist wirklich hart. Es ist wirklich hart. Und wenn sich das so läppert und man nicht da rauskommt und nicht zwischendurch mal so kleine Pausen hat, kann ich das total nachvollziehen. Da haben alle Eltern meinen höchsten Respekt. Das ist eine sehr herausfordernde Zeit, aber die hat ja zum Glück ein Ende und dann wird es auch wirklich alles wieder besser. Also das kann ich dir schon mal sagen.
Es wird alles besser.
Genau, genau.
Ja, daran muss man sich festhalten. Nein, ja, so schlimm ist es nicht, aber genau. Nein. Das kann schon sein, dass es mich deshalb teilweise mehr berührt noch, ja, auf jeden Fall.
Aber Franz, lass uns mal bei dir bleiben. Ich finde das nämlich ganz spannend. Lass uns mal an deine eigene Schulzeit vielleicht zurückdenken. Würdest du sagen, gab es in deiner Schulzeit einen Ort oder vielleicht auch einen Menschen, der außerhalb des Unterrichts dich besonders geprägt hat? Also wo du sagen würdest, die Person oder der Ort hat mich besonders außerhalb des Unterrichts geprägt, vielleicht sogar mehr als die Schule selbst?
Ja, eben dieses Zurückversetzen fand ich auch in der Vorbereitung jetzt einfach spannend. Und ich denke da, also es kamen mir so zwei Stränge einfach in den Sinn. Einmal ist es schon auch in der Schule gewesen, dass ich so sagen würde, da wurde ich auch viel geprägt und dann tatsächlich vielleicht eben nicht unbedingt im Mathematikunterricht oder in Deutsch, sondern eher in den Dingen, die man da noch zusätzlich machen konnte. Also zum Beispiel einen Streitschlichterkurs besuchen oder als man dann eben in der 7. oder 8. Klasse, da war ich mir nicht mehr ganz sicher, war die Betreuung für die 5. Klässler zu übernehmen in der Mittagszeit und dafür so ein Stück weit auch ausgebildet zu werden, auch von den Lehrkräften da vor Ort. Da begegnet man auch den Lehrkräften im Grunde auf einer anderen Ebene nochmal, wenn man in so einer Beziehung steht und da Wissen im Grunde auch vermittelt bekommt über sowas. Also wie betreut man denn Kinder beispielsweise oder dass wir unseren eigenen Buchclub in der Oberstufe gegründet haben und da auch eine Lehrkraft eingebunden haben, die dann auch selbst da Teil des Buchclubs geworden ist. Also in diesen Beziehungen und in dem Ort Schule wurde ich auf jeden Fall auch geprägt, aber eben wenn du nach einem Ort fragst, dann würde ich eher nochmal hingehen in die Zeit, wo ich viel im Bereich der so Jugendarbeit unterwegs war, also selbst als Kind, als Teilnehmender, als Jugendlicher, als Teilnehmender und dann selber aber auch als Betreuer im Prinzip. In meinem Kontext war das jetzt eine christliche Organisation, der CVJM, und der hat verschiedene Zeltlager beispielsweise angeboten. Und eben, wenn ich jetzt so zurückdenken müsste, was hat mich da besonders geprägt, war schon dieses Gefühl, als Gruppe da in dem Zeltlager unterwegs zu sein. Es ist so ein ganz besonderer irgendwie Rhythmus dann auch und die Atmosphäre vom Aufstehen bis dann alle mal irgendwie im Zelt liegen und so weiter. Und auch so das Gefühl, da halt, auch wenn man es nicht so richtig gemerkt hat, eben das auch als Bestandteil von Bildung zu haben. Also wie wächst man an diesen Situationen, den Dingen, die man da umsetzt, den Spielen, den Geschichten, den und so weiter, ne? Also alles, was dann passiert vor Ort in dieser Gruppe, in dem eigenen Zelt quasi, aber auch darüber hinaus als ganz gesamte Gruppe. Und ich denke, also da muss irgendwo auch der Ursprung liegen, warum mich eben das Bildungsthema so interessiert, weil ich gemerkt habe, was macht es eigentlich mit Kindern, Jugendlichen, wenn sie die Möglichkeit bekommen, eben da so nach ihren Interessen zu schauen und auch von anderen direkt zu lernen und weniger in so einem eher starren, würde ich es jetzt beschreiben, formalen System irgendwie durchzumüssen, in Anführungszeichen, obwohl das natürlich alles seine Berechtigung und seine Gründe und auch sein Gutes hat.
Total.
Aber in dem Kontext würde ich sagen eben, und da greift halt auch so ein Verständnis von ganzheitlichem Bildungsbegriff im Prinzip ganz gut. Also es braucht irgendwie so die Kombination, würde ich daraus folgern, so für mich von meinem Erleben. Man hat einmal diese formale Seite, also die Schule, da habe ich formales Lernen, also Inhalte, die ich aber auch brauche natürlich, um mein Leben bewältigen zu können, mich entwickeln zu können. Und gleichzeitig habe ich eben informelles Lernen in der Familie, mit Freunden, momentan oder mittlerweile auch auf TikTok etc. und also wie gesagt, da gibt es dann in allen Formen gute und schlechte, in Anführungszeichen, wenn man das so wertend formulieren will, Lernmöglichkeiten oder auch Inhalte, aber das gehört alles dazu und das, was ich jetzt gerade erwähnt hatte, wären dann so nonformale, nennt man die auch, Orte, also wo ich im Grunde keinen formulierten Korridor habe oder Curriculum, dem ich nachgehe, aber trotzdem viele Dinge lernen kann, also soziale Kompetenzen beispielsweise erwerbe.
Ja, total.
Also so würde ich das beschreiben, was mich da geprägt hat, diese Möglichkeit, den eigenen Interessen nachzugehen und auch in so einer Gruppe zu sein.
Ja, sehr spannend. Was ich da raushöre, wenn ich dich mal unterbrechen darf, ist ja, tatsächlich auch aus so einer systemischen Brille. Du hast von einem Gefühl gesprochen, was da auch so entsteht, ne? Wenn man in so einer Gruppe ist und irgendwie so zusammen was erlebt und auch gemeinsam vielleicht Sachen umsetzen darf und so weiter. Und was mir da so, sind mir direkt zwei Begriffe irgendwie in den Sinn gekommen. Zum einen Zugehörigkeit, also dieses Gefühl, sich zu einer Gruppe zugehörig zu fühlen, macht total viel. Das bewegt Kräfte, ne, und Potenziale. Und auf der anderen Seite aber auch, dass die Kraft der Gemeinschaft eben eine Kraft ist. Und dass es meistens bei solchen Umsetzungen, auch was Bildungsgerechtigkeit in Schulen und auch in schwierigen Lagen angeht, nur durch eine Gemeinschaft funktioniert. Also im wahrsten Sinne des Wortes, wie du schon angesprochen hast. Durch die Mitarbeit von Kommunen oder auch dem Sozialraum an sich. Und darüber sprechen wir ja gleich auch noch, ne? Also ich finde das ganz spannend, weil das im Prinzip da auch schon so mitschwingt, unterschwellig. Und definitiv ja auch in deiner Arbeit einen sehr großen Stellenwert hat, aus meinem Verständnis, wie ich das so bis dato verstehen durfte, ne?
Ja, total richtig.
Jetzt hast du ja gesagt, du bewegst dich zwischen Wissenschaft, Praxis, Beratung. Was hat dich denn persönlich am meisten überrascht, als du angefangen hast, dich intensiv mit dem Thema Schulen in schwierigen Lagen zu beschäftigen?
Ja, so der erste Eindruck ist im Grunde auch der, den man irgendwie aus der Zeitung oder von Headlines etc. kennt. Also wirklich diese Brennpunktschulen, der Rüdli Campus beispielsweise in Berlin, wo du Schlagzeilen hast wie da regelmäßige Polizeieinsätze. Man kann nicht mehr mit Sicherheit auch selbst in die Schule gehen als Kind, als Jugendlicher und so. Und das ist so die extreme Spitze, würde ich sagen, wenn man dann so Stereotypen im Kopf hat. Und überrascht oder eher so eine Art Aha-Moment, würde ich sagen, mit einer leider sehr negativen Konnotation, war für mich dann so eben in dieser Arbeit beim Schulträger, bei der Kommune, zu sehen, dass es ja nicht nur diese Skandalschlagzeilen sind, die im Grunde diese Schulen prägen, die in so einem belasteten Umfeld angesiedelt sind, sondern es ist vielmehr die Überlagerung von verschiedensten Benachteiligungen. Also es ist dann aus unserer Sicht, eben jetzt auch aus Projektsicht gesprochen, viel in dem Sozialraum verankert. Also es gibt da große Armutsrisiken, viel Arbeitslosigkeit, die teilweise sind auch die Zugänge zu Bildung schwerer, weil es zum Beispiel weniger Kitas gibt oder ja, es schwieriger ist, da auch andere Angebote anzusiedeln in dem Bereich. Und dann haben die Schulen selbst oft mit einer Vielzahl an Herausforderungen zu kämpfen. Also das fängt an eben natürlich mit den Hintergründen, die Kinder auch mitbringen an die Schule. Und es soll jetzt eben nicht stereotypisierend drüber kommen, aber es gibt Sprachbarrieren dann oft. Es gibt Kinder, die kein Essen mitbringen, keine ausreichenden Materialien etc. Und gleichzeitig ist es natürlich auch für die Organisation Schule schwierig, da Kapazitäten zu entwickeln, wenn sie in so einem Umfeld ist, weil sich eine Lehrkraft, die dann dort arbeitet, das vielleicht auch zweimal überlegt, ob sie da wirklich arbeiten möchte. Teilweise gibt es da nicht die Wahlfreiheit, aber es ist trotzdem so, es ist schwerer wahrscheinlich für die Schule gutes Personal zu finden. Es ist schwerer für die Schulleitung, da wirklich alles im Blick zu haben, weil es verschiedenste Herausforderungen gibt und es nicht nur diesen geregelten Schulbetrieb in Anführungszeichen nur bedarf, der organisiert werden muss. Also diese Dinge, die überlagern sich da alles bei dem Beispiel, was ich im Kopf habe, war das noch so, dass im Prinzip dann neben der normalen Schule, der Grundschule, auch noch eine Art Förderschulbereich dort angesiedelt war und der zusätzlich dazu geführt hat, dass dann eben noch andere Bedarfe berücksichtigt werden müssen und so dieses ganze Paket im Prinzip, was sich dann da zusammenballt, das war eigentlich so der Aha-Effekt. Also es ist was sich so gegenseitig teilweise eben auch beeinflusst. Mhm. Also in unserem Projekt, wo wir eben auf den Sozialraum schauen, da war es uns wichtig, halt zu sehen, da gibt es auch Forschungsansätze dazu, dass es im Grunde, also es gibt eine Art Segregation in dem Stadtteil, also dadurch, dass der im Grunde belastet ist, ziehen nur bestimmte Menschen dorthin und auf der anderen Seite kriegt die Schule im Grunde dann auch nicht zusätzliche Ressourcen, um da rauszukommen. Also dann gibt es so eine Art Negativspirale. Also die Schule kann nicht dazu führen, ein bisschen was zu verbessern in dem Stadtteil und andersrum der Stadtteil kann auch nicht dazu beitragen, dass die Schule im Grunde bessere Startbedingungen bekommt. Und so diesen Umstand, den wollten wir uns genauer angucken, einfach in unserem Projekt. Wie kann denn die Schule mehr Kapazitäten erhalten in diesem Zusammenspiel zwischen Schule und Sozialraum beziehungsweise Kommune und Schule?
Und magst du vielleicht nochmal so ein bisschen einordnen, damit wir das ganz explizit und konkret verstehen können? Was genau bedeutet eigentlich Schulen in schwierigen Lagen? Also wie stelle ich mir eine Schule in einer schwierigen Lage vor? Du hast dieses Buzzword Brennpunkt, ne, genannt, in Anführungsstrichen. Also auch darunter kann man sich natürlich was vorstellen. Magst du es noch ein bisschen konkretisieren, nur dass wir das einmal rund für uns haben?
Ja, eben an der Stelle möchte ich auf jeden Fall sagen, dass ich im Grunde ja, und das hat man vielleicht auch an meinem Hintergrund schon raushören können, die Erfahrung, die ich eben selber machen durfte als Kind und Jugendlicher, aus einer privilegierten Sicht jetzt da drauf gucke. Also ich möchte auf jeden Fall nicht, dass es so rüberkommt, als würde ich jetzt wissen, ganz genau, wie es sich anfühlt, in einer Schule, in einem belasteten Umfeld im Grunde zu sein oder in dem Umfeld aufzuwachsen. Und gleichzeitig denke ich, macht das am anschaulichsten. Deshalb würde ich beispielsweise auf ein ein Buch, ich würde sagen, es ist ein Sachbuch von dieser Graf, die selber in so einem Umfeld aufgewachsen ist als Kind und dann jetzt aber auch Lehrkraft ist und darüber schreibt und auch und spricht. Die hat im Grunde ein Buch geschrieben, das heißt Abgehängt von Schule, Klassen und anderen Ungerechtigkeiten. Und es beschreibt traurig, lustig, würde ich sagen, eben diesen Alltag an einer solchen, in Anführungszeichen, Brennpunktschule. Und ganz beschreibend ist eben da ein Bild oder eine Szene mit einem jungen Alpirslan, heißt er, in der 6. Klasse und seinem Arbeitsheft. Und zwar ist es so, dass er im Grunde kein Arbeitsheft hat. Mhm. Das Arbeitsheft, das muss eben von den Eltern besorgt werden beziehungsweise bezahlt werden. Und seine Strategie ist im Grunde dann, kein Arbeitsheft mitzubekommen, immer mal wieder was daraus kopiert zu bekommen oder Zettel mitzunehmen für seine Eltern, die dann aber in seinem Schulranzen, der im Grunde ein Chaos ist, verschwinden. Mhm. Und das macht er nicht aus Böswilligkeit oder weil er nicht lernen will, sondern weil ihm im Grunde klar ist, dass er zu Hause eben niemanden hat. Also die Eltern sind nicht im Grunde erreichbar. Ja. Und das heißt, er ist auf sich gestellt quasi. Und seine Strategie ist eigentlich, dann irgendwann eben diesen Schulranzen auch gar nicht mehr mitzubringen, damit er im Grunde da nicht nochmal mit dem Problem konfrontiert wird, dass er dieses Arbeitsheft nicht hat. Er hat dann einfach gar nichts. Und das eben nicht nur dann in dem Fall in der Deutschstunde, sondern auch in Mathematik und in den anderen Fächern, sodass das im Grunde dann ein, in Anführungszeichen, Problem wird, was viele Lehrkräfte und insgesamt dann die Schule selbst beschäftigt. So, ja. Also das Problem ist in dem Fall eben auf keinen Fall das Kind, der Jugendliche, sondern es ist eben das ganze Umfeld, in dem das passiert. Und es wird aber dann, es beschäftigt dann natürlich das Kind, natürlich die Klasse, aber eben auch die anderen Menschen drumherum. Und das sind die Herausforderungen, ein Teil der Herausforderungen, mit denen dann diese Schulen in schwieriger Lage eben umgehen müssen.
Ja, ja. Und ehrlicherweise auch aus so einer sozialen Brille, ne? Also wie unglaublich tragisch das eigentlich ist, dass dieser Junge direkt, ne? Also es wird ja auch direkt so ein Bild von diesem Jungen gezeichnet. Der wird in so eine Schublade gesteckt und man unterstellt dem dann, der macht das, weil er keine Lust hat, der will nicht lernen und der hört auch nicht zu und ne, also ich kenne sowas auch noch aus der Schulzeit. Das ist eigentlich total tragisch, weil man eigentlich ja die Kapazitäten bräuchte, da so ein bisschen näher hinterzuschauen und im Zweifel sogar zu unterstützen und die möglichen Rahmenbedingungen zu liefern, damit dieser Junge, als um bei diesem Beispiel zu bleiben, wirklich auch lernen kann, ne? Jetzt ist es ja so, dass ihr mit eurem Startchancenprogramm, für das du auch arbeitest oder ne, wo du eben aktiv bist, gezielt diese Art der Bildungsungleichheit abbauen wollt. Gleichzeitig zeigt eure Forschung jetzt, dass Schulen aber oft eben sehr isoliert agieren. Hier schließt im Übrigen auch das Thema an, was ich gerade schon initial reingebracht habe, ne? Gemeinschaft, also da muss eben der große Kontext einfach gedacht werden. Magst du mal einsteigen? Was genau bedeutet denn das überhaupt für den Laien jetzt ganz genau? Also, dass ihr dieses Startchancenprogramm habt, auf der einen Seite, was Bildungsungleich abbaut, also ne, was genau ist dieses Startchancenprogramm? Mhm. Und was genau bedeutet das, dass Schulen in der Regel alleine agieren? Und was bräuchte es eigentlich?
Ja, sehr gern. Also eben das ich hole jetzt aus und du steigst dann immer wieder ein und unterbrichst
Gerne.
Mich.
Gerne.
Aber ich glaube, genau, das wahrscheinlich wird das jetzt die eine oder der andere schon mitbekommen haben, aber eben das Startchancenprogramm ist eigentlich eine bundesweite Initiative und eines der größten Bildungsprogramme, die wir je in Deutschland hatten, quasi. Also das ist auch wirklich eine Errungenschaft und damit haben wir jetzt als Weltstadtquartier im Prinzip erstmal noch nichts direkt zu tun gehabt. Also das stammt aus der Ampelkoalition, eines der guten Sachen, würde ich sagen, aus der Ampelkoalition der vergangenen und ist im Grunde dann eben mit den Ländern verhandelt worden und Startpunkt war das Schuljahr 2024/25 und das Besondere ist jetzt, dass es sich halt dass es erstens mal 10 Jahre anberaumt ist. Andere Programme dauern eben 2 oder 3 Jahre in diesen Logiken der Förderung. Und jetzt sind es wirklich mal 10 Jahre, die Schulen profitieren können. Und das andere Besondere ist, dass es diesmal Indikatoren gestützt im Grunde, also datengestützt eine Auswahl gibt der Schulen. Und bei diesen Indikatoren, da wird im Grunde berücksichtigt, also welchen Anteil an Schülerinnen und Schülern in eben sozioökonomisch, also wirklich belasteten Umfeldern hat die Schule. So, und wenn die dann besonders oder einen relativ hohen Anteil hat, dann bekommt sie die Förderung. Und insgesamt sind es deutschlandweit eben 4.000, um die 4.000 Schulen, die da diese Förderung erhalten. Und das ist ganz wichtig im Prinzip, dass da mal nicht im Prinzip Gießkanne, jeder bekommt irgendwie ein bisschen was ab und vielleicht, wenn ich dann eben da besondere Probleme habe, ich ein bisschen mehr oder ich muss das irgendwie beantragen und dann bekomme ich es erst, sondern diese Schulen, die stehen einfach fest aufgrund ihrer Eigenschaften und die bekommen das. Und es werden diesmal wirklich die gefördert, die auch wirklich die Herausforderungen haben. Also wenn ich mehr Herausforderungen habe, brauche ich mehr Förderung. Dieser Logik geht es jetzt auch wirklich mal konsequent nach, dieses Förderprogramm. Also erstmal wirklich sehr, sehr positiv hervorzuheben und vielleicht noch ergänzend zu dem Programm. Das gibt es dann eben in allen 16 Bundesländern logischerweise. Und es hat eine Logik, in der 3 verschiedene Bereiche insbesondere dann mit dem Geld bedacht werden können. Einmal sind das Dinge, die die Infrastruktur anbelangen. Also man kennt es, der Investitionsstau im Grunde an Schulen, der wird allgemein beschrieben, sozusagen in jede Toilette, würde ich sagen, fast im Bundesgebiet, es sei denn, es ist Neubau. Da kommt einem manchmal das Grausen in Schulgebäuden, also unter anderem dafür, ne, aber auch für funktionale Dinge, Erweiterungsbauten etc. kann das Geld eingesetzt werden. Wir haben dann eine Säule, die sich auf Personal fokussiert. Da geht es um beispielsweise zusätzliches Personal im Bereich Schulsozialarbeit, Schulpsychologinnen oder auch andere Berufsgruppen im Prinzip, die einfach das Team an der Schule ergänzen können und somit die Förderung an der Schule auch verbessern können. Und dann gibt es noch einen dritten Bereich, der im Grunde Chancenbudget heißt in Anführungszeichen, und mit dem können Maßnahmen durchgeführt werden. Also da können konkrete Angebote eingekauft werden, Leute außerhalb, die Sport, Erlebnispädagogik etc. machen oder die Elternarbeit nochmal anders aufbauen, die können da an die Schule gebracht werden mit diesen Mitteln. Genau, also insgesamt kann man das sagen, ist das schon mal wirklich sehr, sehr gut aufgebaut. Und in dem Sinne wird da die Schule erstmal isoliert betrachtet, weil es eben so von diesem, okay, in welcher Lage ist die, welchen Anteil der Schülerinnen und Schüler in diesen sozialen belasteten Lagen hat die Schule und dann bekommt jetzt eben in dem Fall die Schule das Geld. Und was wir aber trotzdem oder wo unser Projekt im Grunde anschließt, ist dann der Punkt, dass dort auch verankert ist, dass im Grunde die kommunale Ebene und auch dieser Sozialraum mitbedacht wird. Also das Programm hat schon das Ziel, eben lokale Bildungslandschaften, würden wir sagen, also diese Beschreibungen, was ich gesagt habe, verschiedenste Bildungsmöglichkeiten, die mit einzubinden und nicht nur isoliert im Prinzip da die Schule zu betrachten. Also in der Richtlinie selbst wird auch geschrieben, also in der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern, dass Schule eben ein wichtiger Standortfaktor im kommunalen Raum ist und da auch eine Schlüsselrolle hat in einer Entwicklung von einem gelungenen Quartier, also in einer, dass sich das Quartier weiterentwickeln kann. Das heißt, klar, es hat eine schulzentrierte Perspektive, aber es berücksichtigt auch ein Stück weit den Sozialraum.
Total.
Und vielleicht eben dann noch ergänzend, bevor wir vielleicht zu dem, was wir jetzt in unserem Projekt gemacht haben, kommen, ist aber auch ganz klar, dass wir Und das haben auch schon andere angemerkt, unter anderem Aladdin El-Mafalani, dass wir jetzt nicht davon sprechen dürfen, dass jetzt so ein Programm oder Bildung allgemein, Bildungspolitik allgemein, jetzt diese strukturellen Ungerechtigkeiten aufheben kann. Also es kann ein Bestandteil sein, auch dieses Startchancenprogramm kann ein Bestandteil sein, eben, und hat auch zum Zweck, eben bessere Chancen zu ermöglichen, die Chancen der Kinder an diesen Schulen zu verbessern. Das macht es fest auch an den Basiskompetenzen, also unter anderem eben Lesen, Rechnen etc. Und auf der anderen Seite eben auch an der, dass die Schule bessere Voraussetzungen hat, also die Schule zu stärken. Aber es kann eben keine Sozialpolitik ersetzen, bei der beispielsweise eine Grundsicherung für Kinder eingerichtet wird, dass die Haushalte einfach und die Kinder vor allem genug Mittel haben, um zum Beispiel auch so ein Arbeitsheft beschaffen zu können. Also diesen Punkt der sozialen Ungerechtigkeit, der kann halt nicht gänzlich durch sowas ausgeglichen werden. Das ist vielleicht auch noch einfach so eine Randnotiz, die ganz wichtig ist, dass man da mit, ja, genau, weil oft dann Erwartungen auf so ein Programm, was wirklich sehr gut angelegt ist, projiziert werden, die so dann nicht eingehalten werden können. Also, genau.
Was wäre denn deiner Meinung nach der beste Weg, diese Isoliertheit, ne, von Schulen abzubauen? Also, wie gelingt es uns, dafür zu sorgen, dass eben Schulen in schwierigen Quartieren oder in schwierigen Lagen nicht mehr so isoliert sind und damit eben auch vielleicht automatisch so ein Stück weit diese Bildungsungerechtigkeit abgebaut wird? Gibt es da so irgendwie Schritt 1, 2, 3, die du vorstellen kannst oder die dir direkt im Kopf schweben?
Ja, wir kommen ja nachher auch noch zu den guten Beispielen. Eben, das ist eine Frage, mit der wir uns, also die grundsätzlich eben dieses Projekt angestoßen hat. Jetzt eben das Projekt nannte sich, ist jetzt mittlerweile abgeschlossen und wir arbeiten gerade an der Publikation, die dazu erscheint. Startchancen für Schulen und Quartiere in schwieriger Lage. Also wir sehen da auf jeden Fall den Zusammenhang, der hergestellt werden muss zwischen den Schulen und dem, was die Schule umgibt. Und in dem Projekt haben wir zum einen eben einen Workshop durchgeführt mit verschiedenen Expertinnen, die sich eben gerade mit dieser Frage, wie kann Kommune da gut mitwirken, was können eben Städte und Gemeinden zur Verfügung stellen und auf der anderen Seite, was bietet denn für Möglichkeiten der Sozialraum eben für diese Schulen, die sich da mit auskennen, und die wurden versammelt und haben eben auf das Startchancenprogramm geguckt und auf die Möglichkeiten, die da drin liegen, und auch so ein Stück weit schon auf die, weil das ja schon begonnen hat im Prinzip, das Startchancenprogramm, es gibt es jetzt schon, die Umsetzung. Also dazu haben wir im Grunde dann über den Workshop Eindrücke gesammelt, Daten gesammelt, und gleichzeitig haben wir im Grunde noch eine Recherche durchgeführt, genau zu der Frage, die du gestellt hast jetzt, wie können wir es denn schaffen, diese Isolierung ein Stück weit zu überbrücken, und da im Grunde, ich hatte so eine Art Negativspirale beschrieben, also der Stadtteil, der abgehängt, in Anführungszeichen abgehängt ist, so wie das Buch auch heißt, und die Schule, die abgehängt ist, die können sich im Grunde, die haben da schwierig Chancen, alleine rauszukommen, sondern im besten Fall kann im Grunde durch das Startchancenprogramm, und da kommen wir gleich auch nochmal dazu, durch bestimmte Hebel, der Schule die Möglichkeit geben, sich zu entwickeln, aber auch dem Stadtteil, und das in Ergänzung. Da sehen wir so die Möglichkeit. Und da hatten wir eben dann vier große Beispiele im Grunde, wo wir denken, da gibt es schon gute Praxis, inspirierende Praxis. Und die haben wir im Grunde da nochmal herausgearbeitet, und die erscheinen jetzt im Grunde im Rahmen der Publikation nochmal auch zum Nachlesen. Also als Anregung quasi für die Umsetzung des Startchancenprogramms wirklich konkret vor Ort.
Kannst du eins davon mal rausgreifen und ganz, ganz grob, also jetzt nicht en Detail, und da, also kannst du uns da vielleicht so ein, damit wir das so ein bisschen konkreter haben und verstehen können?
Ja, genau, also ganz konkret wäre das zum Beispiel eben sind es die Familiengrundschulzentren, die gibt es an verschiedenen Orten und wir haben dann recherchiert und uns ein bestimmtes Beispiel in Mönchengladbach rausgesucht. Wie gesagt, gibt es in verschiedenen Städten dieses Modell. Und das Spannende an diesem Modell ist im Prinzip, dass wir den Ansatz haben, wirklich die Familien von Anfang an konkret mit einzubinden. Und das passiert eben ganz, ganz konkret, beispielsweise in der Form von Elterncafés, also regelmäßig stattfindenden Möglichkeiten, wo Eltern im Grunde da bleiben können, wenn sie die Kinder zur Schule bringen oder im Anschluss an die Schule und sie da dieser Institutionsschule, den Lehrkräften ihre Kinder, der Schulsozialarbeit etc. in einem Kontext begegnen, der offen ist, der Beziehungen schafft, der positiv besetzt ist und eben auch so ein Verständnis für was passiert eigentlich in der Schule ermöglicht. Mhm. Und beispielsweise bei diesen Familiengrundschulzentren in Mönchengladbach gibt es dann eine konkrete Koordinatorin an jedem Standpunkt, an jeder Grundschule quasi. Die heißt dann auch Familiengrundschulzentrumskoordinatorin. Mhm. Und die kann neben so einem Angebot wie einem Elterncafé auch Themen aufgreifen, die die Eltern beschäftigen. Es klingt jetzt wieder so Stereotyp, aber beispielsweise Mülltrennung war da ein Beispiel in dem Gespräch eben mit den Verantwortlichen dort vor Ort. Das kam auf an der Schule, bei der Schulleiterin und wurde dann eben aufgegriffen und dann gab es dazu einfach einen kurzen Input in einem lockeren Rahmen und auf verschiedenen Sprachen etc. Also so muss man sich das im Prinzip vorstellen. Also die Orientierung von so einem Familiengrundschulzentrum ist eben, wie der Name sagt, die Familie, also nicht das Kind alleine zu sehen, sondern eben auch den Background, die Herkunft und gleichzeitig auch durch diese Koordination, die eine ganz, ganz wichtige Ressource ist für die Schule, auch die Kooperation in der Schule zu stärken, weil es dann eben auch Treffen innerhalb der Schule gibt von den verschiedenen Professionen, also die Schulsozialarbeit, diese Koordinatorin, die Lehrkräfte natürlich und so entsteht ein Austausch, wo alle besser verstehen können, was passiert eigentlich gerade. Und zusätzlich diese Koordinatorin, die hat auch noch Wissen über, was passiert eigentlich drumrum. Also diesen Sozialraum, wo ich immer drüber spreche jetzt gerade. Also was gibt es da für Fördermöglichkeiten? Welche Vereine sind da aktiv? Welche Treffs gibt es noch? Oder was macht das Stadtteilmanagement gerade dort? Also diese ganzen Dinge, die es da eigentlich schon gibt, die hat diese Person auf dem Schirm und kann die wiederum in die Schule tragen. Das heißt, die stärkt auch die einzelnen, die einzelnen Ressourcen der Leute, die da unterwegs sind. Wir haben das so ein bisschen, um das so verständlich zu machen, mit welcher Brille man da drauf gucken kann. Wir haben das aus einer Brille betrachtet, die heißt Schulentwicklungskapazität. Also wir sind eigentlich von der Annahme ausgegangen, dass es braucht im Grunde bestimmte Kapazitäten an der Schule überhaupt für diese Schule, dass sie systematisch mit diesen Dingen, wie wir sie beschrieben haben, also nicht nur der IPS-Lan, sondern alles Mögliche, was da drum herum passiert und in der Schule passiert, umgehen zu können. Also systematisch zu sagen, okay, wir haben jetzt diese Herausforderung, was machen wir im Team? Und da gibt es verschiedene Ebenen. Also was hat denn die Schule selbst an Ressourcen beispielsweise zur Verfügung? Also beispielsweise zusätzlich so eine Koordination. Wir haben diese Interpersonale, wird die da genannt in dem Modell, Ebene, bei der es um die Kooperation geht. Also diese Ebene des Austauschs, der Verständigung untereinander in der Schule. Und dann noch die einzelne Lehrkraft, die einzelne Schulsozialarbeiterin, Schulsozialarbeiter etc., wie die aufgestellt sind, sowohl was deren mentale, sag ich mal, oder Kapazitäten anbelangt, als auch deren Kompetenzen. Wie werden die weitergebildet? Was wird da angeboten an Fortbildungsmöglichkeiten und so weiter? Ne? Und also das mal ganz konkret zu einem Beispiel, eben diese Familiengrundschulzentren in Mönchengladbach gibt es eben, wie gesagt, auch in anderen, vermehrt in Nordrhein-Westfalen, weil das da ein Modellprojekt war und ausgeweitet wurde, aber gibt es auch in anderen Teilen von Deutschland und ist ein ganz, ganz tolles Modell, um da zu zeigen, ja, was ist denn dieser Hebel? Unter anderem ist es diese koordinative Ressource, die einfach mehr da ist.
Genau. Total logisch, ne? Also ich muss gerade so darüber nachdenken, wenn man jetzt so wieder systemisch darauf schaut, dann sind wir ja alle durch unser Großwerden geprägt, ne? Und auch sozialisiert. Und das, was wir irgendwie vorgelebt bekommen haben, das eifern wir ganz oft nach, bis wir dann eben erwachsen werden und vielleicht in die Reflexion gehen und sagen, also das fand ich gar nicht so gut, ich würde es eigentlich gerne anders machen oder. Und ich finde, genau das muss man ja in solchen sozialgesellschaftlichen Umständen auch mitdenken, dass eben nicht jeder ein so sicheres soziales Aufwachsen hatte beispielsweise. Und entsprechend vielleicht auch eine Prägung hat, die sich nicht so gut in das System so einfügt, wie wir es hier in Deutschland in der Norm, in Anführungsstrichen, gerne hätten. Bedeutet, diese Koordination zu leisten, bedeutet auch, den Perspektivwechsel zu gehen, ne? Also andere Realitäten, Lebensrealitäten zu verstehen und sich auch auf die einzulassen und zu versuchen, diese Lebensrealitäten in unsere Norm einzuintegrieren, wenn du so möchtest. Ja. Und ich glaube, das dürfen wir tun, wenn uns daran gelegen ist, dass wir auch in Zukunft ganz viele gesunde Erwachsene heranziehen, die eben ihren Beitrag auch in der Wirtschaft dann zum späteren Zeitpunkt leisten dürfen. Und das sollte ja unser Anliegen sein, ne? Also keine Kinder einfach so auf der Straße sitzen zu lassen, nur weil sie jetzt mal ganz plakativ gesagt, nur weil die Eltern es sich als Beispiel nicht leisten können, ein Übungsheft zu kaufen. Das kann ja nicht unser Anliegen sein. Und deswegen finde ich das total logisch, da anzusetzen und auch die Eltern mit einzubinden, also nicht nur zu informieren, sondern mit einzubinden, weil dadurch entsteht ja auch wieder ein Vertrauen, aber auch eine Verantwortung. Mhm. Und wir wissen selber, ich kenne das aus der Kindeserziehung, ne? Wenn ich an meinen Sohn denke und mal sage, hier, bitte hilf mir mal beim Kochen oder hilf mir mal, den Geschirrspüler auszuräumen, dann fühlt er sich direkt so selbstbewusster, hat irgendwie das Gefühl, er hat eine Aufgabe, er ist jemand so, ne? Also, und genau das ist ja auch Sinn und Zweck und das kann man auch mit Erwachsenen genauso machen. Also ich finde es so aus einem logischen, systemischen sozusagen Blickwinkel finde ich das eigentlich erstmal total spannend, weil das für mich sehr, sehr logisch klingt und genauso sollte es gemacht werden. Auf der anderen Seite klingt es natürlich auch nach einem großen Arbeitsaufwand, ne? Also auch da wieder, die Ressourcen müssen natürlich in Schulen sein und in dem Fall eben auch die Familien-Grundschulzentrum-Koordinatorin ist eine weitere Ressource, die man sich leisten müssen muss. So, oder?
Ja. Ja, total. Also eben vielleicht da nochmal einhakend ein konkretes Beispiel, was jetzt eben auch diesen Bezug herstellt. Auf der einen Seite ist es, macht zum Beispiel diese Koordinatorin auch Begehungen mit Lehrkräften in dem Stadtteil, also zeigt, okay, was ist da eigentlich los, in welchem Umfeld ist man da wirklich unterwegs? Das heißt, auch dieses Verständnis, von dem du gesprochen hast, nachzuvollziehen, was da eigentlich gerade wirklich passiert, kann da durch auch eben verbessert werden. Also das ist irgendwie ein ganz wichtiger Punkt, wo dann diese Realität einfach nochmal mit eingebracht wird. Und das andere, was du jetzt angesprochen hast, im Prinzip, dass es diese Ressource auf jeden Fall dann irgendwoher braucht, das ist so ein Stück weit auch der Anstoß gewesen für das Projekt und für diese Idee dann noch weitere Anregungen zu liefern, weil eben in diesem Expertenworkshop klar geworden ist, dass es aktuell eben dann doch noch nicht so rund läuft, in Anführungszeichen, in dem Startchancenprogramm. Weil im Prinzip, und da gibt es unterschiedliche Gründe dafür, also wir sehen im Prinzip, dass bei so einem Förderprogramm, das dann wieder übertragen werden muss. Also das heißt, jedes Bundesland setzt sich dann hin und überlegt, ja, wie können wir das jetzt in unsere Strukturen gut überführen? Wo kriegen die und wie muss es beantragt werden und so weiter, ne? Und in diesen dann teilweise Übertragungen, da gibt es dann zum einen Logiken, die einfach existieren, wo Schule im Grunde als eine Art getrennte Entität dasteht, also als eine Institution, die eben für sich steht. Und oft in der Diskussion hat man ja auch das Gefühl, okay, eben, das wird oft gesagt, die Schule soll jetzt noch das und das lösen und hier noch einsetzen und so weiter. Während eben dieser Begriff Sozialraum beispielsweise in der Jugendhilfe oder in der sozialen Arbeit, in der Stadtentwicklung schon oft mitgedacht wird oder geläufig ist. Für die Schule muss man das irgendwie erst so etablieren, quasi gefühlt. Ne? Also, und dann gibt es da auch im Grunde unterschiedliche Logiken. Also der Schulbereich ist in der Landesverantwortung, während die Jugendhilfe eben bei der Kommune liegt, und dann habe ich gleich, ich habe unterschiedliche Ausbildungen und so weiter. Diese ganzen Themen, die spielen da so ein Stück weit rein, dass man so das Gefühl hat, okay, diese eigentlich in dem Programm, auch in dieser Vereinbarung festgeschriebene, der Sozialraum, die Kommune hat einen großen Stellenwert, der geht dann irgendwie bei sowas wieder ein bisschen unter, und gleichzeitig ist es auch so, es ist komplex, dann das wieder abzubilden, wie kommt man jetzt an das Geld eben und was kann ich beantragen, wer kümmert sich da drum, und an dieser Stelle wird es eben dann interessant. Beispielsweise haben wir mitbekommen, eben über den Workshop, aber auch über andere Stellen, dass in manchen Ländern oder in manchen Kommunen dann bei der Umsetzung diese Personalressourcen nicht für zum Beispiel sowas wie so eine Koordination genutzt werden darf. Also da wird dann festgeschrieben, das dürfen nur Schulsozialarbeiterinnen sein oder es dürfen nur Menschen mit dem und dem professionellen Hintergrund sein, etc. Und da sind dann diese Punkte, wo es im Grunde leider untergeht, diesen Ansatz auch zu nutzen. Also und was auch noch aus unserer Sicht ein großes Thema ist, ist eben diese beschriebene Herausforderung oder Herausforderungen der Schule, wo im Prinzip jetzt dann bei einem neuen Förderprogramm auch wieder die Schulleitung im Grunde in der Verantwortung ist, das zu beantragen, zu organisieren, umzusetzen. Also, und wenn man sich vorstellt, was da eben schon alles liegt und gemacht wird und getan wird, dann ist da so ein bisschen das, wo es dann leider nicht zum Tragen kommt, nicht so richtig greifbar wird. Es gibt auch sicherlich sehr gute Umsetzungen. Das soll jetzt nicht das verallgemeinernd negativ darstellende Startchancenprogramm. Aber eben in diesem Aspekt der sozialräumlichen Anknüpfung und dieser Zusammenarbeit mit Kommune, da sehen wir doch deutlichen Verbesserungsbedarf. Und wenn diese Struktur noch nicht bestanden haben wir jetzt noch nicht viele Beispiele gesehen, die das im Grunde dann das Startchancenprogramm als Anlass genommen haben, um das wirklich zu verbessern.
Würdest du denn sagen, dass so, also so grob gesagt, die Bürokratie eine Riesenherausforderung ist?
Ja, ich würde schon sagen, dass, also zumindest so, wie wir es beschrieben bekommen haben, was man dann wieder erfüllen muss, dass man jede einzelne Ausgabe wiederum nachweisen muss, etc. Also das sind einfach so Punkte, wo eben bei dieser Arbeitsbelastung das einfach hemmt, und eben diese Bürokratisierung führt auch dazu, dass eben bestimmt aus guten Gründen dann gesagt wird, okay, mit der Logik und den Mitteln, die wir zur Verfügung haben, dürfen nur Leute mit dem und dem beruflichen Hintergrund oder mit der Ausbildungsstufe eingestellt werden. Und das begrenzt natürlich die Flexibilität, und eben wir kommen ja dann auch nochmal dazu, irgendwie, was gut wäre, wenn man es nochmal ändern könnte, aber gerade das Mehr an Flexibilität, also diese Mittel freier einsetzen zu können, um eben konkret beispielsweise so eine Koordinatorin zu ermöglichen, das sehe ich als, das wäre eine maximale Verbesserung. Also man braucht eigentlich am Anfang ja auch jemanden, der das irgendwie angehen kann, und
Franz, wir sind fast am Ende unserer Aufnahme. Aber was ich jetzt tatsächlich ganz gerne nochmal erfahren wollen würde, genau wie du es gerade schon angedeutet hast, was wäre denn jetzt der Hebel mit dem größten Effekt auf mehr Bildungsgerechtigkeit?
Ja, wie gesagt, also da gibt es sicherlich ein paar Dinge, die ich mir wünschen würde oder die dann nochmal gut wären. Aber ich würde sagen, eben neben dem, was wir jetzt gerade angesprochen haben, also das ein Stück weit mehr Flexibilität. Also es braucht natürlich Regeln, um konkret auch eine Sicherheit zu haben, dass die Steuergelder, die da verwendet werden, eben auch gut verwendet werden. Die braucht es. Gleichzeitig eben braucht es nicht noch mehr Arbeit obendrauf. Also da eine etwas flexiblere Handhabung dann für die Kommune vor Ort und für die Schulen vor Ort zu haben. Wirklich Töpfe, aus denen man schöpfen kann, um Dinge anzugehen, leicht und einfach umsetzbar. Also neben dem wäre eben mit der größte Hebel, eben koordinative Ressourcen zu ermöglichen. Und da ist eben auch noch was ich jetzt bisher noch nicht erwähnen konnte. Der Witz ist im Prinzip, dass sowohl die Koordination in der Schule, so wie ich sie beschrieben habe, als auch auf der Ebene der Kommune, also dann eben stadtweit im Grunde eingesetzt werden kann. Also da gibt es auch nochmal Personen, die sich darum kümmern, dass das gut abgestimmt ist. Und damit meine ich, dass diese Schulsachen auch gut verknüpft sind mit allem anderen, was passiert. Also frühe Hilfen oder andere Fördermaßnahmen, die von der Kommune getragen werden, die genau diese Schülerinnen und Schüler noch nach vorne bringen können, dass das datengestützt im Grunde zusammengeführt wird und dann wieder runter an die Basis kommt, sage ich mal, und da die Maßnahmen konkret werden und abgestimmt sind. Das ist eigentlich so der Witz auch an dem Beispiel in Mönchengladbach. Also es gibt dann Sozialraumteams in der Kommune, die haben ihre Quartiere mit verschiedenen Professionen eben da im Blick, und es gibt Sozialraumkonferenzen in den Quartieren selbst, wo alle möglichen, die an der Basis arbeiten, zusammenkommen, und da gibt es einen Austausch, sodass eben einfach auch die Kommunikation ist da ein Riesenthema, durch diese Koordinationen auf verschiedenen Ebenen wirklich gut ermöglicht werden können. Also es klingt jetzt sehr abstrakt, aber ich glaube, im Endeffekt führt es dazu, dass eben Kinder wie der Alpeslan auf der einen Seite auf ein Umfeld treffen in der Schule, das besser informiert ist, gestärkt ist quasi an Ressourcen und ja, da auch vielleicht ein bisschen mehr Gelassenheit zeigen kann. Also eben, wie gesagt, das stellt, aber es ist einfach eine Überforderung, ne? Wenn das mehrere Kinder, so. Und auf der anderen Seite trifft er auf ein soziales Umfeld, wo was aufblüht, also wo Verbindungen geschaffen werden, wo die Schule auch teilweise die Tür im Grunde in andere Möglichkeiten bietet, so wie du es gesagt hast. Also ich kann dann andere Orte besuchen, Freizeitaktivitäten nachgehen, wenn es gut verbunden ist, und eben so meine Interessen entdecken und bin eben nicht drauf angewiesen, ja, oder habe im schlimmsten Fall eben gar keine anderen Möglichkeiten, außer also habe im Grunde gar keine anderen Möglichkeiten. Ja. So, also das würde dann wirklich verbessert, wenn es gut ineinander greift, wie in dem Beispiel der Familiengrundschulzentren da in Mönchengladbach. Sowohl innen in der Schule als auch außen in der Schule hätte dann das Kind, der Jugendliche, auf jeden Fall mehr Chancen und mehr Chancen, sich zu entwickeln.
Das macht total Sinn, ne? Also gerade auch so diese koordinative Ressource, von der du gesprochen hast, ist ja total logisch. Wenn du so eine koordinative Ressource hast, dann bleibt natürlich mehr Raum, sich A, mit den Kindern selbst zu beschäftigen, mit deren Lebensräumen zu beschäftigen, sie eventuell auch zu fördern. Auf der anderen Seite hast du aber auch automatisch weniger Bürokratie, weniger, ne, ich muss immer noch mehr machen, weil das ja auf eine neue Ressource auch so ein bisschen abgewälzt werden kann. Und du hast natürlich auch gleichzeitig irgendwie die Sicherheit, dass die ganzen Abläufe, auch die finanziellen Abläufe, irgendwie richtige Dinge gehen und wirklich auch in die richtigen Themen investiert werden, weil auch da wieder eine Person ist, die den Überblick irgendwie behalten kann. Also es klingt für mich alles sehr, sehr logisch und auch ehrlicherweise extrem relevant, weil was ich ja eingangs schon mal gesagt habe, ich finde nicht nur schlimm an dieser Situation und an diesem Engpass, möchte ich das jetzt mal betiteln, dass eben ja diese Kinder, die sich in solchen Schulen und diesen Quartieren eben bewegen, direkt in so eine Schublade geschubst werden, sondern auch das Verhalten, was bei den Kindern oder auch vielleicht diesen Familien dann daraus resultiert. Weil, ne, auch so ein Kind kommt dann ja immer wieder angestrengt nach Hause, ist immer wieder unter Druck. Und daraus resultiert ja auch ein bestimmtes Verhalten. Bei einigen ein sehr auffallendes Verhalten, bei anderen ein sehr zurückhaltendes Verhalten, aber eben ein Verhalten, was auffällt, egal in welche Richtung. Und es ist so gemein, weil die Kinder einfach nur normale Kinder sein sollten, ne, und das nicht dürfen, nicht können, aufgrund dieser Misslage sozusagen. Und ich finde es total schön, dass ihr da eben etwas aufgebaut habt, was hier entgegenwirkt. Und auch wenn das noch nicht perfekt funktioniert oder da es eben immer noch Problemfelder und Herausforderungen gibt, ich glaube, das ist normal. Sowas braucht halt am Ende des Tages wahrscheinlich Zeit und immer wieder auch diese Suche nach einem Gespräch und nach neuen Lösungen, ne?
Ja. Ja. Ja, besser hätte ich es jetzt nicht zusammenfassen können. Also es sind genau die Punkte, die uns wirklich am Herzen liegen. Und eben diese, ja, was du beschrieben hast, diese Situation, Aladdin Elmar Falani, der nutzt auch das Bild mit dem Tisch. Also alle gefühlt eben mehr Bildungsabschlüsse, die höherwertig in Anführungszeichen sind. Also mehr Leute sitzen an dem Tisch, aber es sitzen auch noch eine bestimmte Gruppe, die überhaupt nicht davon profitiert hat, immer noch im Grunde überhaupt nicht am Tisch. Und das ist die Situation, wo du sagst, ja, im Prinzip führt es natürlich auf, hat das auch eine Reaktion oder auch Konsequenzen einfach natürlich für die Menschen, die nicht mit am Tisch sitzen. Und eben da versuchen wir im Grunde mit diesem Aspekt, es ist natürlich super komplex und es ist ein Bestandteil irgendwie, aber ich glaube schon, dass es wirklich einen richtigen Mehrwert bietet, wenn es möglich wird, dass eben das Ganze so aufblühen kann. Also diese Verknüpfung zwischen Schule und Sozialraum noch gut gesteuert von der Kommune. Ich glaube, das ist wirklich wo dann am Ende für das Kind, den Jugendlichen, dieser Moment entsteht, wo es zum Beispiel eigene Interessen entdeckt und merkt, hey, bei der sportlichen Betätigung oder Literatur oder was es auch immer ist, das ist so was mich begeistern kann und schon das, glaube ich, bietet dann großen Mehrwert. Bei eben dieser Klammer, es löst bei weitem nicht eben die sozialökonomischen Herausforderungen, die diese Familien auf jeden Fall auch haben.
Ja, genau. Das klingt extrem spannend und extrem reinlesenswert und auch unterstützenswert, ne? Also schickt mir gerne auch im Nachgang für alle, die zuhören. Ihr wisst, in den Shownotes findet ihr alle Links, die ihr braucht, ne? Von dem Startchancenprogramm bis hin zur Studie. Du wirst mir alles im Nachgang noch zuschicken. Ich verlinke das dann. Dann kann man da nochmal reinlesen und auch gerne mit dir oder mit Weltstadtquartier eben in Kontakt treten. Genau, ja, weil ich glaube, gerne. Das lohnt sich da wirklich auch, sich nochmal so ein bisschen tiefer damit zu beschäftigen, weil wie du gerade so schön gesagt hast, wir haben das jetzt in aller Oberflächlichkeit irgendwie behandelt, das Thema, aber da kann man sicherlich noch tiefer eintauchen und noch ein bisschen mehr auch die Köpfe zusammenstecken. Lieber Franz, es war mir sehr ein gern. Fest. Vielen lieben Dank für dieses spannende, relevante Thema. Ich habe mich mega gefreut, darüber mehr zu erfahren und eure Arbeit da so ein bisschen ein Stück weit auch näher kennenzulernen. Vielen Dank für das inspirierende Gespräch. Ich wünsche dir heute noch einen schönen Tag.
Vielen Dank für deine tollen Fragen, danke. Isabel. Dankeschön. Herzlichen Dank.
Das war schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast und unterlasse mir gerne eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Merci und bye bye.